größte und beste Gönner will uns beschenken. Der Text, den ich jetzt vorlese, der klingt so unheimlich einfach, so simpel. Für Christen ein alter Hut, an den hat man sich gewöhnt. Aber hören wir mal rein, ob wir etwas lernen können heute Morgen. Da sagt Jesus in Kapitel 7, bittet, so wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, der empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn schon ihr, die ihr doch böse seid, ihr Menschen, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, um wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Erwartungsvoll beten, können wir das noch? Ich habe ja an manchen Stellen Schwierigkeiten, auch meine Frau zu verstehen. Ist nicht abgesprochen jetzt. Die Reaktion höre ich dann nachher auf der Heimfahrt. Meine Frau sagt manchmal, weißt du, ich muss heute mal raus und muss mal in die Stadt. Bin so lange hier gewesen, bügeln und so weiter. Muss raus in die Stadt. Und sag ich, willst du einkaufen? Nö, nicht einkaufen, nur schauen. Ich glaube, das ist mir noch nie passiert. Ich gehe irgendwo hin, ich habe was im Kopf, ich gehe irgendwo hin und dann will ich was mit nach Hause bringen. Und meine Frau sagt, nö. Ich sage, wunderbar, ist toll, lass Portemonnaie zu Hause. Und dann quillt es über und tolle Sache. Man geht, beschaut etwas und kommt ohne etwas wieder nach Hause. Ist unser Beten vielleicht auch so etwas, so ein Spazierengehen ohne feste Absichten? Wir haben zwar viele Wünsche, aber sie werden nicht zu einem festen, an Gott gewandten Willen, der es ihm vertraut, der ihm traut. Du wirst mir geben und ich komme mit etwas wieder nach Hause. Ist unser Beten vergleichbar mit so einem nicht stattfindenden Einkauf? Man bittet Gott um etwas ganz Wichtiges. Ist ganz wichtig. Und am nächsten Tag hat man vergessen, um was man gebeten hat. Heute muss ja alles ganz schnell gehen. Ich habe gelesen, das Statistische Bundesamt habe festgestellt, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, der Mensch bete 4 Minuten pro Tag, inklusive der Vielbeter wie Deichmann und Co. Ja, das ist ja, Deichmann ist ja bekannt. Das ist ein Mann, der gesagt hat, bevor ich überhaupt die Börsennachrichten und so weiter schaue, da schaue ich in die Bibel und da bete ich. Und da gibt es ja eine ganze Menge, so die, dass er sagt, 4 Minuten. Ich habe gedacht, Mensch, ich weiß nicht, wie lange du betest. 4 Minuten ist schon ganz schön viel. Wäre toll, wenn jeder Deutsche 4 Minuten beten würde, oder? 80 Millionen über den Daumen, wäre eine tolle Sache. Manchmal ist unser Gebet aber auch wie so ein Routinegebet, oder? Ein Pastor hat mal erzählt, er betete immer am Tisch. Und dann habe er festgestellt, als er bei den letzten Worten des Gebetes war, da habe das 3-jährige Kind schon Amen, Amen, Amen gerufen. Sie wusste genau, Papa, der kommt jetzt zum Abflug irgendwo. Jetzt kommen so die Floskeln, die hat er schon immer drauf. Das wiederholt sich jeden Tag. Also jetzt kann ich schon mal anfangen mit dem Amen, ist bald zu Ende und dann kann ich endlich an Schnitzel gehen und so weiter. Routinegebet. Ist das vielleicht bei uns auch manchmal so, dass man fast eine Platte auflegen kann und es wiederholt sich? Kennen wir Misstrauen, ob Gott hört und ob er erhört? Und Zweifel nagt
und macht das Beten oberflächlich oder trocknet es aus? Wir lesen in der Bibel einmal den Satz: Ihr habt und bekommt nichts, weil ihr Gott nicht recht bittet. Ihr habt und bekommt nichts, weil ihr Gott nicht recht bittet. Lasst uns mal so ein paar Probleme rund um das Gebet miteinander beleuchten. Es ist einmal vielleicht der Stolz, der Menschen abhält zu beten. Das ist ja ein Eingeständnis meiner Hilflosigkeit. Ich habe nicht alles im Griff. Ich schaffe nicht alles. Wir wollen ja selber machen. Und ein Kind sagt schon, komm, alleine. Ich will alleine machen. Und jetzt bitte ich und gestehe damit ein, ich habe nicht alles im Griff und ich kann nicht alles selber machen. Das nagt ein bisschen an unserem Stolz. Es gibt auch Menschen, die sind zu ängstlich, eine Bitte auszusprechen. Kaum zu glauben, oder? Kaum zu glauben. Vielleicht hat man Angst, abgewiesen zu werden, einen abschlägigen Bescheid zu bekommen. Mir fiel etwas in die Hand von der Psychotherapeutin, ich weiß nicht, wer sie kennt, Marie-Lene Leist. Das hat mich sehr berührt, bewegt. Sie schreibt: Da behauptet einer, Jesus, er behauptet, dass ich um etwas bitten darf. Ich kann es nicht glauben. Ich habe nie in meinem Leben um etwas bitten dürfen. Wünsche zu haben, das war immer böse, das war egoistisch, das war nicht brav, das war nicht gut, nicht christlich. Man sollte immer nur an die anderen denken. Immer nur für die anderen da sein, sich selbst nicht beachten, zurückstehen, Verzicht leisten. Mir schlägt heute noch das Herz vor Angst, ich könnte diesem Gebot zuwiderhandeln. Ich fürchte mich vor dem, was an Wünschen und Hoffnungen in mir ist. Und da behauptet einer, Jesus, dass wir nur zu bitten brauchten und es würde uns gegeben. Der Vater im Himmel würde uns keine Vorhaltungen machen, keine Vorwürfe über unseren Egoismus, nicht fragen nach Berechtigung unserer Wünsche. Er würde einfach unsere Bitte verstehen und sie akzeptieren. Meine ganze Hoffnung hängt daran, dass ich so bitten darf, ohne Angst haben zu müssen, zurückgewiesen zu werden, dass meine Bitten, meine Wünsche und meine Erwartungen nicht böse genannt, sondern angenommen werden. Es genügte schon, wenn meine Bitten verstanden würden, schreibt sie. Die Erfüllung ist dann gar nicht mehr so wichtig. Zitat Ende. Das hat mir schon wehgetan, wie diese Frau irgendwie hier groß geworden ist und was sich da in ihrem Elternhaus abgespielt hat, kaum zu glauben an der Stelle. Dann gibt es andere, die können anderen nicht vertrauen und deshalb auch nur sehr schwer sich bittend an andere zu wenden. Das fällt ihnen schwer auch gegenüber Gott. Dann gibt es auch Christen, die zu übergeistlich sind, um Bitten auszusprechen. Man hört manchmal, dass Lobpreis sei das Höchste. Oder fast nur Lobpreis. Vielleicht noch Dank, aber keine Bedürfnisse aussprechen. Oder Gebet sei nur so etwas wie Meditation oder Beten sei nur Freundschaftspflege. Sicher ist das Sprechen mit einem anderen, hat was mit Freundschaft, mit Liebe zu tun. Auch das Sprechen mit Gott, dass der Draht wirklich heiß bleibt, aber zu übergeistlich, um eine Bitte auszusprechen. Und dann gibt es vielleicht andere, die sagen, lass uns doch mal ganz vernünftig bedenken. Beten ist doch lächerlich. Ihr redet doch immer vom Gott, einem Allmächtigen, von einem Allwissenden. Warum soll ich denn einem Allwissenden noch sagen, was er zu tun hat und so weiter, was ich brauche und so weiter? Das weiß er doch. Und Jesus selbst hat ja gesagt, euer Vater im Himmel weiß, bevor ihr ihn bittet. Warum beten? Und nicht weit davon auch diese Meinung, Mensch, eure Kleinigkeiten, eure Peanuts. Und der Herr der Welt, der hat doch, darf ich mal so salopp sagen, der hat doch andere und wichtigere Dinge zu tun, als sich um deine Peanuts zu kümmern. Bedenken wir einmal, Gott ist kein Automat. Sondern Jesus sagt, Gott ist Vater. Und er lässt nicht die Gaben, seine Gaben auch über uns herabregnen, die wir vielleicht gar nicht wollen und noch nicht bereit sind, sondern erwartet, bis wir unser Bedürfnis erkennen und uns dann demütig an ihn wenden. Sicher, das stimmt. Der Wochenspruch heißt, den Demütigen gibt Gott Gnade. Durch unser Gebet bringen wir zum Ausdruck, dass wir ihn brauchen. Dass es noch einen Höheren gibt. Die letzte Instanz, von der alles abhängt. Und das hat was mit Demut zu tun. Gebet ist unnötig, so sagen manche. Und das ist auch die Beobachtung mancher Christen. Die sagen, Menschen geht es wunderbar, obwohl sie nicht beten. Obwohl sie nicht an Gott glauben und nicht beten. Sie scheinen ohne Gebet die gleichen Dinge zu bekommen, die wir als Gebetserhörung erleben. Also kann ich mir das doch sparen. Ihre Bedürfnisse erfüllen sie durch ihre Arbeit, durch ihre Begabung, aber nicht durch die Gebete. Der Bauer kommt Frucht, die Ernte, durch harte Arbeit, nicht durch Gebet. Die Mutter bekommt ihr Kind, natürliches Leben, ohne Gebet. Und ein gutes Bankkonto entsteht dadurch, weil Einkommen und Ausgaben sorgfältig abgewogen werden. Ernte, Nachwuchs, Nahrung, das Leben selbst kommt doch unabhängig vom Gebet. Das geschieht doch auch den anderen. Da ist ja was dran. Und Jesus sagt das ja Kapitel 5, Gott lässt die Sonne aufgehen über Gute und Böse, über Gerechte, Ungerechte. Wir könnten sagen, über Atheisten, die Gott total ablehnen und so weiter. Auch denen scheint die Sonne heute. Und hoffentlich heute Nachmittag kriegen sie auch ein Gewitter mit ab, wonach ich mich sehne. Wäre toll. Da ist etwas dran. Passieren nicht viele Dinge ohne Gebet? Ja, Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Und er schenkt als Schöpfer dieser Welt alles, was diese Welt auch braucht und vieles, was diese Welt braucht. Aber John Stott, ein bekannter Theologe von England, der hat einmal gesagt, bedenke, es gibt auch andere Gaben, die Gott so nicht spendiert und schenkt und im Gießkannenprinzip quasi allen zukommen lässt. Und er sagt, das sind die Heilsgaben, das sind die Segensgaben. Zum Beispiel das Heil in Christus. Das schreibt Paulus, das gewährt er allen, die sich bittend an Christus wenden. Das ist entscheidend. Oder den Segen, die tägliche Vergebung, die will erbeten werden. Oder die Befreiung vom Bösen. Oder die Möglichkeit zu verzeihen, auf das Recht zu verzichten und so weiter. Das geschieht nicht automatisch und das steht nicht allen zur Verfügung, sondern das will unser Herr uns schenken auf unsere Bitte hin. Deshalb auch das Vaterunser zum Beispiel. Es gibt eine ganze Menge Probleme rund um das Gebet. Und auf diesem Hintergrund spricht Jesus über das Beten als Herzstück des Glaubens in der Bergpredigt. Und hier wirbt er um Vertrauen, ermutigt zu vertrauensvollem Beten. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Bittet, sucht, klopft an. Das ist Gebet. Bitten, suchen, anklopfen. Und die Bibel hat ja eine Fülle an Ermutigung zur ganz konkreten Bitte. Ich glaube, das Wichtigste an der Stelle, der Hinweis, den kennen wir aus Psalm 50, 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mir dann die Ehre geben. Ruf mich an in der Not. Das ist so eine grenzenlose Einladung. Ich hätte da irgendwie so eine Sicherung eingebaut. Todsicher. So mache ich die Tür nicht auf. Gott ist anders. Ruf mich an in der Not, auch wenn du mich 30, 40, 50 Jahre hast links liegen lassen. Wie sagte mir ein Mann, ich komme mir irgendwo dumm vor. Nachdem ich mich zig Jahre nie um Gott und Kirche gekümmert habe, dass ich jetzt irgendwie ankommen soll und sagen, also Gott, jetzt geht's mir dreckig, jetzt hilf mir. So ist Gott. An anderer Stelle, wirf dein Anliegen auf den Herrn. Der wird dich versorgen oder der wird dich halten. Psalm 55. Rufe mich an und so will ich dir antworten. Und wie viele Menschen haben sich so an Jesus gewandt? Herr, hilf mir. Die Jünger haben gesagt, bitte bewahre mal ein bisschen Anstand hier. Nicht einfach, Herr, hilf mir, und sie wollten die zum Schweigen bringen, aber sie haben sich nicht schweigen lassen, haben sich an Jesus gehängt. Herr, hilf mir oder erbarm dich meiner. Bitten, suchen, anklopfen. Ihr Lieben, kann man eigentlich warmherziger eingeladen werden zum Beten? Und wir merken, die Beter, die haben nicht nur ihre Lage beschrieben, sondern die sind mutig, ungehemmt und konkret zu Gott hingegangen und haben das ausgesprochen, wo ihnen der Schuh drückt und was im Herzen liegt und wo unter den Nägeln brennt. Und die Psalmen, das ist ja das Gebetbuch der Bibel. Da lernen wir, was Beten heißt. Psalmen. Wie Kinder ganz unbefangen mit dem Vater reden. Ich bin so dankbar, dass ich kurz nachdem ich Christ geworden war, ein Buch in die Hand bekommen habe, das heißt Bitten und Empfangen. Das Buch hat mich sehr, sehr berührt. Das hat mich sehr berührt. Bitten und Empfangen. Ein Buch über das Gebet. Beim Lesen, ja, da ist mir Mund und Nase offen gestanden, hätte ich fast gesagt. Bitten und Empfangen. Wir dürfen beten. Gott will hören, Gott will erhören. Das hat mich sehr, sehr ermutigt, gleich in den ersten Tagen meines Christseins wirklich mit Gott konkret zu werden und nicht nur im Gebet so irgendwie so einen Spaziergang zu machen, ohne etwas mit nach Hause bringen zu wollen. Wie Kinder ganz unbefangen sich an den Vater wenden. Ermutigung zum engagierten Beten. Bitten, suchen, anklopfen. Das sind Tätigkeitsworte. Ich habe eine Cousine, die sagt, du, ich habe eine ganz große Gebetsliste und da bete ich von Montag bis Samstag für die ganze Gebetsanliegen. Ich sage, warum nicht sonntags? Und da hat sie gesagt, du, beten ist Arbeit, Sonntag ist keine Arbeit. Soll ich nicht arbeiten? Ich fand das so schön, dass sie gesagt hat, beten hat was mit Arbeit zu tun. Beten ist in der Tat auch Arbeit, das sind Tätigkeitsworte. Und das griechische Verb, das steht hier im Präsens, das heißt, hört nicht auf zu bitten. Lasst nicht nachzusuchen, werdet nicht müde anzuklopfen. Da ist so eine Steigung scheinbar drin. Bitten, suchen, intensiv suchen und anklopfen. Anklopfen, irgendwo. Anhalten, dranbleiben. Ich weiß nicht, so wenn du jetzt schaust, wie du betest, wie dein Beten aussieht, ob du sagst, ja, da bin ich schon eine ganze Weile dran. Meine Frau und ich, wir haben so einige Anliegen, eine persönliche Art, viele kennen das, was uns so zurzeit auch so bewegt, aber auch im Blick auf andere Menschen. Dranbleiben, dranbleiben, nicht nachlassen. Da beten wir jetzt schon gewiss 2 Jahre für. 2 Jahre für eine Sache. Und eine andere Sache, da werde ich gerade dran erinnert, da sind wir ganz intensiv jeden Tag dran und wir merken, wie sich da etwas lockert. Wie sich da etwas tut. Bittet, suchet, suchen und klopft an. Ein Kommentator schreibt, mit diesem Dreiklang will Jesus uns etwas einhämmern. Einhämmern. Weil wir, wenn es so salopp da einmal so betont wird, zack, geht es hier rein und da wieder raus. Er möchte uns hier wirklich etwas deutlich machen für unser Leben, dass wir es praktizieren. Er möchte es uns so richtig nahe bringen. Können wir das überhaupt noch? Wirklich so ein Herzensanliegen vor Gott permanent bewegen. Was er uns vielleicht selber aufs Herz gelegt hat. Ich habe bei mir festgestellt, es gibt Dinge, da kriege ich vielleicht so irgendwie so einen Impuls. Oh ja, ist wichtig, spring sofort drauf an. Und nächste Woche habe ich es vergessen. Kennt ihr es auch? Der ist weg. Heute war das Mai, fast eine Offenbarung. Und dann gibt es andere Dinge, da hast du den Eindruck, dass dir Gott so etwas deutlich macht. Das ist jetzt dein Ding. Die Person ist jetzt ganz wichtig. Und da stelle ich fest, dass ich so gut wie kaum vergesse. Weil es von ihm kommt. Ich kann mich ja nicht für die ganze Welt verantwortlich machen. Und so weiter. Aber dass er wirklich Anliegen mir aufs Herz legt, ganz wichtig werden lässt, das für die Person sollst du dich einsetzen und so weiter. Ermutigung zu ganzheitlichem, unbescheidenen Beten in allen Dingen. Bittet, suchet, klopft an, Da ist ja gar nichts ausgenommen, oder? Das dürfte machen ohne das. Helmut Thielke, bekannter Theologieprofessor, der auch in Heidelberg gelehrt hat, er schreibt einmal, wir sind viel zu bescheiden geworden in unseren Gebeten. Wir bitten Gott nicht mehr um durchgreifende Änderung der Verhältnisse, sondern nur noch um Kraft. Da ist was dran, oder? Da ist was dran. Wer in seinem Beten zu bescheiden ist, der verrät damit, dass er Gott für einen kleinen Mann hält, der mit seinen Gaben haushalten muss und der selber nicht so kann, wie er will. Und wer Gott für einen kleinen Mann hält, der kriegt auch einen kleinen Glauben. Und wer nur einen kleinen Glauben hat, den steckt der Teufel mit seinem Sorgengeist, mit seinem Trübsinn und seinen Angstgespenstern ein, dass es nur so eine Art hat, bis das bisschen Glauben ganz zum Teufel gegangen ist. Er redet da immer sehr stark. Da ist ja was dran. Da ist ja was dran. Und dann sagt er zum Schluss, wir winseln um ein bisschen Nervenkraft und Seelenruhe, während Gott ein Reich zu vergeben hat, während es Gott um Menschen geht, viel wichtigere Dinge. Und sein Schlusssatz ist, die Gemeinde Jesu, die Christen, die soll den längsten Atem der Welt haben und die soll mit der Gelassenheit der Gotteskinder in jene Nacht schreien, in der Gott Wunder tut. Nur den Betern kann es noch gelingen, hat jemand das mal ausgedrückt. Ihr Lieben, wir dürfen bitten, suchen, anklopfen mit allem, was unser Menschsein und auch was zu unserer Welt gehört. Ermutigung zu vertrauensvollem Beten. Bitten, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden, klopft an, es wird euch aufgetan. Das ist eine Zusage. Sechsmal wird in diesen Versen davon gesprochen, dass Gebet erhört wird. Sechsmal. Johannes Calvin, neben Luther vielleicht der bedeutendste Reformator, der hat das mal so ausgedrückt. Ach, da hatte ich das so. Nichts ermutigt uns besser zum Beten als die Zuversicht, dass wir etwas erreichen, oder? Wenn das nichts bringt, wenn das nur so ein bisschen Beruhigung meiner eigenen Seele ist und da gibt es so verschiedene, die einen beten, die anderen, die meditieren und was weiß ich, da kann man das irgendwo auch bleiben lassen, brauche ich nicht. Nichts ermutigt uns besser zum Beten als die Zuversicht, dass wir etwas erreichen. Und für mich war eine der ersten Entdeckungen, die mich mitgeprägt habe, ist, ich kann beten und mein Beten erreicht etwas. Mein Beten erreicht etwas. Wenn ich mich für andere betend einsetze, ist das nicht nichts, sondern dann ist das wirkungsvoll. Das hat mich geprägt. Das war für mich so überraschend, so neu. Gott hört Gebet und Gott wirkt auf mein Gebet hin. Was bemüht sich Jesus den Jüngern, seinen Leuten vertrauensvolles Beten beizubringen? Viele kennen diese Worte. Alles, worum ihr bittet, werdet ihr empfangen, wenn ihr nur glaubt. Das sind die Verse, die man gewiss in der Bibel so unterstrichen hat. Matthäus 14. Worum ihr mich in meinem Namen bitten werdet, das will ich tun. Johannes 15. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte soll erfüllt werden. Moment mal, sagen wir. Oder dann sagt er in Johannes 16 in den Abschiedsreden, da legt er den Jüngern das nochmal ans Herz. Wahrlich, wahrlich, immer wenn dieses Wort kommt, dann heißt es Augen auf, verpasst das nicht, was jetzt kommt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater in meinem Namen etwas bittet, so wird er euch geben. Ich weiß, für Christen ist das vielleicht ein alter Hut. Aber lassen wir das mal ganz neu auf uns wirken. Und wie hat Jesus selbst immer wieder auf vertrauensvolles Beten reagiert? Matthäus 15, da heißt es, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Man kann sich drehen und wenden, wie man will. Jesus hat da irgendetwas miteinander verbunden. Ich kenne auch die Zeiten, wo ich mich dagegen aufgelehnt habe und so weiter. dir geschehe, wie du geglaubt hast. Nicht, dass Gott immer abhängig ist von unserem, aber er will uns mit hineinnehmen. Oder Herr, erbarm dich meiner. Und Jesus sagt, du sollst wieder sehend werden. Das war eine blinde Frau. Dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dir geholfen. Bedenkt doch, wenn ihr zu mir, zu Jesus gehört, dann wird Gott, unser himmlischer Vater, etwas tun. Überlegt doch einmal, sagt Jesus. Wie könnte ein irdischer Vater dem Kind, seinem Kind die kalte Schulter zeigen, wenn es ihn bitten würde? Deshalb sucht, bittet, klopft an. Um es mal anders auszudrücken, nichts wandert in den himmlischen Müllkorb. Kein Gebet wandert in den himmlischen Müllkorb. Wir müssen schon manchmal entsorgen auch und vieles andere mehr. Und wir haben ja manchmal den Eindruck, na, kommt mein Gebet wirklich bei Gott an? Nichts wandert in den himmlischen Müllkorb. Können wir das glauben? Nun kenne ich ja schon die Gedanken, ich kann Gedanken lesen. Ich kenne ja schon die Gedanken, die ganze Zeit so einige von euch irgendwo hin und her rutschen lassen. Großartig! Mann, das ist ja die Chance meines Lebens. Der wird mir ja jeder Wunsch erfüllt, den ich drauf habe. So, Sesam, öffne dich so ungefähr. So wie so ein Automat, oben wirst du es rein, unten holst du immer das raus, was du willst. Und dann ist das andere, und wie ist das mit den unerhörten Gebeten? Wie ist das eigentlich mit den unerhörten Gebeten? Wie oft habe ich um etwas Lebensnotwendiges gebetet, wie hier Brot und Fisch, von dem Jesus spricht? Nicht irgendwie so ein extravagantes Luxuswunder, was man nicht braucht. Und es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Ich frage jetzt nicht, wer hat das auch schon mal erlebt? Gott hat mir nicht gegeben, um was ich ihn inständig gebeten habe. Bei der Prüfung bin ich durchgerasselt, Krankheit nicht weggenommen, der Krach, der Familienkrach ist nicht gelöst und dieses und jenes. Und wenn ich eben gesagt habe, nichts ermutigt mehr zum Beten als die Erhörungen, so stimmt wahrscheinlich auch das andere. Nichts entmutigt mehr zum Beten. Lässt unser Gebetsleben nach und nach mehr und mehr einschlafen als unerhörte Gebete. Ach, bringt doch nichts. Hat keinen Zweck. Kann ich mir sparen. Jesus geht darauf ein, indem er hier zwei Beispiele bringt und im Lukas-Evangelium sogar drei Beispiele aus dem Alltag. Da spricht er vom Brot und Stein, da spricht er von Fisch und Schlange und im Lukas-Evangelium von Ei und Skorpion. Man hat festgestellt, Brot und Stein, kleine runde Kalksteine an der Küste, die sehen nach Form und Farbe genau aus wie kleine Brote, zum Verwechseln ähnlich. Und beim Fisch wahrscheinlich handelt es sich um einen Aal. Ich bin ja Angler, das wisst ihr. Ich habe einen Traum, einen Albtraum allerdings, dass mir eines Tages ein Aal da dran gehen könnte. Neben mir hat jetzt einer einen rausgezogen und ich habe genau gesehen, wie er es gemacht hat. Die Dinger, die packt man nicht an, die schneidet man ab, Haken bleibt drin und dann wird er irgendwie dann ja, um die Ecke gebracht, hätte ich was gesagt. Also ich würde ihn wieder reinschmeißen. Ein Aal, das ist für mich so ein Schreckgespenst, das ist so ein Dings. Und hier ein Aal, der nach jüdischen Reinheitsvorschriften als unrein galt und nicht gegessen werden durfte. Ein Aal konnte man auch mit einer Schlange vielleicht verwechseln. Hat ja sowas Schlangenartiges irgendwo. Und Ei und Skorpion. Skorpione waren gefährliche Tiere. Und der Stich ist unheimlich schmerzhaft, habe ich mir sagen lassen, manchmal sogar tödlich. Und in Ruhestellung, so habe ich gelesen, wo Schwanz und Zange eingezogen sind, da ähnelt dieser Skorpion einem Ei. Haben wir das, was Jesus sagen will hier? Und Jesus sagt, glaubt ihr wirklich, dass ein Vater seinen Sohn so täuschen würde? bringt dessen Vater fertig. Dass er ihm einen Stein gibt, wenn er ein Brot haben will. Dass er ihm eine Schlange gibt, wenn er einen Fisch haben will. Oder einen Skorpion an der Stelle. Das bringt einen Vater nicht fertig, oder? So unmöglich. Und jetzt sagt Jesus, wenn schon ihr das nicht tut, ihr Väter, um wie viel mehr ist es dann unmöglich für den Vater im Himmel? Denkt doch mal nach. Denkt doch mal nach. Wenn ihr das nicht tut, um wie viel mehr ist nicht der himmlische Vater? Das ist übrigens eine sehr interessante Aussage, die hier steht. Die kitzelt auch ein bisschen. Das sagt Jesus, wenn ihr Väter oder ihr Menschen, wie geht's weiter? Die ihr böse seid. Jesus schmeichelt nie. Er hat ja so klar geredet. Die ihr böse seid. Das heißt, er macht hier deutlich an der Stelle, ihr seid Sünder. Aber wenn ihr sündigen Menschen schon Gutes tun könnt gegenüber euren Kindern, ihnen Gutes geben könnt, um wie viel mehr erst der Vater im Himmel. Übrigens auch interessant, er sagt auch die Menschen abseits von Gott, nur so nebenbei möchte ich das mal betonen, abseits von Gott, die können Gutes tun. Hat Jesus nie gezweifelt. Nie dran gezweifelt. Wie viele Menschen, die wirklich bewusst keine Christen sind oder sein wollen, die können Hervorragendes leisten für diese Gesellschaft. Und die bewegen sich in einer großartigen Weise am Arbeitsplatz, Familien und so weiter. Hat Jesus nie bestritten. Aber wenn verantwortungsvolle Väter ihren Kindern schon Gutes geben, um wie viel mehr erst Gott? Und Jesus fragt damit an sich, sagt mal, was habt ihr eigentlich, weißt du weit, was habt ihr eigentlich für ein Bild von Gott? Was habt ihr für ein Bild von Gott? Das ist die Frage, die hier auf dem Tisch liegt. Was habt ihr für ein Bild von Gott? Traut ihr Gott etwas zu, was ihr keinem verantwortungsvollen Vater auf Erden zutraut? Das traut ihr Gott zu? Dass er eine Schlange gibt? Ein Skorpion, der euch irgendwie schaden kann? Gott ist euer Vater. Und er allein hat das Prädikat gut. Jesus sagt mal dem reichen Mann, der zu ihm kommt, was nennst du mich gut? Ist nur einer gut, der das Wort gut im Vollsinn, im umfassenden Sinne verdient, das ist Gott. Er ist der Gott der Liebe und der Barmherzigkeit. Wie könnte Gott das tun? Gott kann nur gute Gaben geben. Kann nur gute Gaben geben. Genießbares, heilsames, förderliches. Alles andere würde seinem Wesen zu widersprechen. Da lesen wir im Jakobusbrief von oben vom Vater des Lichts, der sich nicht ändert, mal so, der launisch ist. Nein, da kommen nur Gaben, gute Gaben und vollkommene Geschenke. Ihr Lieben, das ist, welches Bild haben wir von Gott? Ist Gott launisch? Ist Gott böse? Will uns Gott eins auswischen? Gott nimmt seine Vaterpflichten ernst. Und dazu gehört aber hier und da dann auch, dass er uns nicht alles gibt und gewährt, was wir uns manchmal auch in schwachen Stunden vielleicht in irgendeiner Weise wünschen und von ihm haben wollen. Wenn Gott unsere Gebete so erhören würde, wie wir sie uns augenblicklich wünschen, dann wäre das manchmal schlimm für uns. In unserer Unwissenheit und in unserer Begrenzung können wir oft auch Skorpione erbitten, darf ich das mal so sagen. Gewiss gibt es unerhörte Gebete. Es muss unerhörte Gebete geben. Sonst wäre auch die Rolle vertauscht. Sonst wären wir die Herren. Und er ist nur dafür da, zu laufen und zu tun, dass mein Wunsch erfüllt wird. Aber Gott, der Vater, wird eine Bitte nicht abschlagen, weil er weniger gütig ist, als wir dachten, sondern weil er größer und gütiger ist, als wir uns vorstellen können. So hat das mal jemand ausgedrückt. Luther, ich liebe Luther, und er hat auch gesagt, beim Beten, bitte nehmt doch das ernst, was Gott euch zusagt und reibt an Gottes Ohren mit den Verheißungen, die er gibt. Bitte geht so mit Gott um. Und er hat gesagt, bitte betet kecklich, so nennt er, kecklich. Und er hat dieses Wort mal gesagt, wenn nicht geschieht, was wir wollen, wird geschehen, was besser ist. Glauben wir das? Langsam, nicht zu schnell Ja sagen. Nicht zu schnell Ja sagen. Das muss man erstmal verdauen. Wenn nicht geschieht, was wir wollen, wird geschehen, was besser ist. Glauben wir es wirklich? Glaube ich es? Immer? Gott erhört kein Gebet, wenn es uns schaden könnte. Manchmal hat er Besseres für uns. Manches, was wir erbitten, ist manchmal auch unnütz und ist manchmal sogar schädlich, ganz gewiss. Vielleicht müssen wir manchmal auch warten, ich habe das auch erlebt in meinem Leben und auch in meinem Beten, vielleicht kennst du das auch, dass man wartet, dass man sucht, dass man anklopft und unter dem Beten wird auch das eigene Gebet ein Stück weit gereinigt. Gereinigt. Ja, da kann man ja manchmal beten, Herr, ich wünsche, dass der Nachbar in den Himmel befördert wird. Dass er weg ist hier oder irgendwo. So lesen wir die Psalmen auch. Dass da alles, was im Herzen ist, zu Gott hin geklagt wird und vor Gott und mit Gott verarbeitet wird. Und dann merke ich, wie Gott auch meine geballte Faust, die ich auch manchmal habe, wie er die nach und nach aufkriegt. Nach und nach über dem Beten. Und wie das nachlässt, wie die Bitterkeit nachlässt und wie die Bitterkeit mehr und mehr abgelöst wird von Mitleid und dann auch vielleicht von Barmherzigkeit. Oft lernen wir durch vergebliches Bitten, was wir wirklich suchen. Und manchmal kann uns unser Gott auch, davon bin ich überzeugt, gegen unseren Willen erhören. Darf ich nochmal sagen? Gegen unseren Willen erhören. Ich bin so dankbar, dass Gott Gott ist und dass mein himmlischer Vater besser weiß, was für mich gut ist. Das glaube ich. Das will ich glauben, auch mit manchem Unverständlichen, was in meinem Leben passiert ist. Weil Gott gut ist, gibt er seinen Kindern nur gute Gaben. Und weil er weise ist, welche Gaben für uns gut sind und welche nicht. Nur er kennt den Unterschied. Ich kenne den manchmal nicht. Mein Blick ist nicht klar. Aber Gott, er hat einen klaren Blick. Und er kennt mich und er weiß das. Und er kann auch das unterscheiden. Gott erhört Gebet, aber Gott sei Dank lehnt er auch manchmal Bitten ab. Ich bin Gott dankbar, dass er manche Gebete von mir nicht erhört hat. Und dass er mir auch manche Türen vor der Nase zugeschlagen hat. Manches habe ich im Nachhinein erkannt. Nicht immer alles, aber manches. Ich schließe mit Monika. Wer kennt Monika? Wer ist es? Sehr gut, sehr gut. Ich meine die Monika, die Mutter von Augustin. Monika, die Mutter von Augustin, die war über das ausschweifende Leben ihres Sohnes zutiefst besorgt, wie eine Mutter nur besorgt sein kann. Was wird nur aus meinem Augustinus, wenn der so weitermacht, der hat über die Stränge geschlagen, ich glaube in allen Richtungen. Und sie betete ständig um die Umkehr des Augustinus zu Gott. Und dann hat er eines Tages gesagt, Mutter, ich gehe nach Italien. Ich gehe nach Rom. Und sie hat zu Gott gebetet, Herr, lass das nicht zu, dass der nach Rom geht. Der geht unter. Dieses Sündenfuhl da, diese lasterhafte Stadt, die bricht dem vollends das Kreuz irgendwo. Sie glaubte, Italien sei sein Untergang. Und die Erhörung ihrer Bitte war für sie das Gute, das sie sich von Gott erbat. Und Augustinus lehnte ab gegen seine Mutter und gegen ihr Gebet an Gott. Und er hat sich in Italien bekehrt und hat Christus gefunden. Das ist Das Beispiel werde ich nie so vergessen. Wir dürfen beten. Beten ist doch kein Muss, ist doch keine Leistung. Das ist ein Vorrecht, ein Geschenk für die, die Jesus kennengelernt haben und die durch Jesus jetzt Vater sagen dürfen, die einen himmlischen Vater bekommen haben. Die Fragen möchte ich Ihnen einfach mitgeben. Was nimmst du mit nach Hause? Kann man ermutigter werden zum Beten, wie durch Jesus mit seinen Worten hier? Vielleicht musst du manche Zeit umstellen, dass wirklich auch Zeit zum Beten da ist. Ich wünsche mir und uns, dass wir beten. Jesus ermutigt uns zu vertrauensvollem Beten. Amen. Wir wollen diesen Herrn